Hallo, Jubiläum, Jubiläum, Jubiläumsalarm hier bei Beyond Page Views und wir haben eine vollgepackte Newsfolge für euch mit zum Beispiel.
Ganz
Zum
viel
Beispiel.
GTM Tools Shutdown. Ich glaube, ich war dran mit zum Beispiel, wir haben über Pivik Pro geredet, Hype oder ist es super cool? Wir haben über unsere Learnings aus 125 Folgen Podcast aufnehmen geredet. AVV war ein Thema, Privacy Sandbox, eigentlich alles dabei und wie schlecht eigentlich Content Management funktioniert.
Genau. Seid gespannt. Bis sofort.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo zusammen und willkommen zu unserer kleinen und hektisch aufgenommenen Jubiläumsfolge mit den News für den April. Euch begrüßen wie immer Markus Bersch und auf der anderen Seite.
Michael Janssen. Hi.
So, das hat ja geklappt.
Genau. Apropos hektisch, weil du sagst hektisch, wir können mal die kurz abholen, denn wir haben ja eine Vorgabe bei unserem Podcast, die du sozusagen mehr oder weniger setzt. Wir müssen jeden Monat mindestens einmal rauskommen. Und
Genau,
wenn wir
so
am
sieht's aus.
letzten des Monats, so wie diesmal, aufnehmen und fix schneiden und veröffentlichen, das ist das Wichtigste. Und das schaffen wir jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es sind, wie viele Folgen sind es, Markus?
125, deswegen ist es ein kleines Jubiläum. Aber wie lange wir dafür gebraucht haben, ich glaube so 6 Jahre gefühlt.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, am 19. Oktober 2016 war die Nullnummer. Das heißt, es sind jetzt 4, 5, 8 Jahre. Sind das 8 Jahre?
Ja, noch nicht ganz, ne? So, aber
Ja.
ja, immerhin, finde
Wow.
ich, kann man mal feiern. Ja? Wir haben ja die 100. haben wir ja so ein bisschen verpennt, insofern
Genau.
machen wir das jetzt zur 125.
Ich habe mal gehört, dass die meisten Podcasts keine 10 Folgen schaffen. Dass schon mal, wenn man 10 Folgen oder die 11. hat, dass man dann schon, ich glaube, bei besser ist als die anderen 80, 90%.
Ja, das kann durchaus sein. Gut, genug der Selbstbeweihräucherung. Steigen wir gleich ein mit dem Housekeeping. Wir haben nämlich ein bisschen was. Ein wenig gefärbt von der Tatsache, dass wir jetzt nur noch ganz, ganz wenig Zeit haben, Daten aus Universal rauszuholen. Und wir das ja beim Thema ja auch beim letzten Mal angesprochen haben, empfiehlt uns Tom in seinem Kommentar ein Python-Skript für den Universal Analytics Export. Den Ding packen wir euch in die Show Notes. Das Ganze wohnt nämlich auf GitHub. Und dann hast du uns da noch einen kleinen Kommentar dazu geschrieben.
Genau. Weil ich habe mich mit dem Thema extrem beschäftigt, gerade auch für Kunden und so. Und irgendwie ist da, machen viele diese Exporte und addieren dann einfach die Nutzer von Tagesdaten auf Monatsdaten, dass man ganz viele Tools, habe ich letztens wieder zwei, drei gefunden. Und auch dieses Skript hat dann so ein Beispiel, ich glaube, in einem Blogbeitrag hier verlinkt, wo auch der wieder einfach dann die Tagesdaten der Nutzer dann auf Monatsbasis zusammenrechnet oder auf den Zeitraum, den man da einstellt. Das ist natürlich kompletter Humbug, weil Nutzer dürfen nicht so einfach addiert werden.
Nee, aber manchmal kann man es halt nicht anders machen. So. Das Problem halt mit dem Universal Export ist halt, dass man sich tote Daten exportiert und man denen wenig Leben einhauchen kann. Also die nachträgliche Analysierbarkeit ist halt ein bisschen Banane.
Ja, aber dann darfst du halt nicht die Nutzer halt sozusagen den Zeitraum neu definieren lassen, nur einfach monatsweise oder
Nee.
tageweise. Und darauf musst du halt Acht geben und nicht den Leuten versprechen, du kannst hier tageweise und du hast dann plötzlich viel weniger oder viel mehr Nutzer als vorher und so. Und dann auch diese hanebüchenen Sachen, die ich gelesen habe, wo jemand sagt, das Abrufen der Daten dauert mehrere Tage. Wo ich mir denke, man darf auf die API 10 parallel, 100 darf man, 100 Abrufe in 100 Sekunden und 10.000 pro Daten an sich pro Tag. Da muss nichts mehrere Tage dauern, oder Markus?
Ja,
Hast
da
du
gibt's dann noch
irgendein
ein X Millionen insgesamt Hit Setup pro Account und Tag und so weiter. Aber trotzdem, ja, weiß nicht, warum das mehrere Tage dauern soll.
Also du meinst die 50.000 für jedes Projekt, für jedes API-Projekt sozusagen in der Google Cloud, oder welches meinst du?
Ja, zum Beispiel. Ja, aber es gibt auch
Ja.
irgendwas mit einer Gesamtanzahl von so und so vielen Millionen Zeilen, die man insgesamt irgendwie pro Tag ziehen kann. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls habe ich noch nie ge mehrere Tage gebraucht, aber vielleicht habe ich auch noch nie eine riesengroße Website.
Ja, insbesondere weil dieses Skript, das vom Tom empfohlen wurde, das fragt in Tausender-Packages ab. Also Seitengröße 1000, das ist bei erlaubten 100.000er Zeilen schon ein wenig kleinlich, oder?
Möglicherweise, ja. Aber wie gesagt, also an diesem, wenn man Tagesdaten abruft und man guckt einen ganzen Monat an, dass dann die Nutzer halt irgendwie Banane sind, ist klar, dafür sind andere Metriken ja durchaus in Ordnung, Seitenaufrufe oder sonst was. Wenn ich weiß, dass ich monatliche Zahlen brauche, soll ich monatliche Zahlen abrufen.
Ja, oder jährliche, wenn ich jährliche brauche, einen jährlichen abrufen.
Genau. So, das dazu. Dann noch ein kleines, also für mich kleines Update, aber ich hoffe, es entfaltet seine Wirkung. Wir hatten auch schon mal gesprochen kurz über den Event Repeater, den Data Layer Event Repeater, eine Tech-Vorlage, die ich gebaut habe für den Tech-Manager, der in der Lage ist, Race Conditions zu behandeln. Dann gab es noch so ein bisschen Diskussion, eigentlich gar nicht über mein Template, aber mal anderes, was das Gleiche macht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe ein paar Optionen dann noch eingebaut, sodass man zum Beispiel rückwärts durch den Data Layer gehen kann oder nur dann eben ein Event, also nur das jüngste Event und die anderen dann verwirft, um auch in Single-Page-Applications mit dem Ding arbeiten zu können. Update der Dokumentation und des Tags gibt's auf GitHub und ich habe dazu ein kleines Video gedreht, ein für mein Verhältnis wirklich kleines Video, ich weiß nicht, 12 Minuten oder so, wo ich zeige, warum ich was gemacht habe und wie die Auswirkungen davon sind.
Cool. Ich habe das Video auch angeschaut. Fand ich cool. Haben wir vorhin noch angeschaut. Super praktische Erweiterung für den Tech-Manager und dazu hatte ich auch die Tage, war was auf LinkedIn, wo jemand sagte, also das Beste ist immer, wenn man einfach einen Reload macht, da passiert am wenigsten. Das kann man am besten dann nach dem Consent lösen, den mit dem Reload.
Ja,
wo wenn ich man sage, ist schwierig.
Ist der schnellste Weg in den Direct-Topf ist der Reload bei Consent, ne? So, also
genau.
Referrer zerstörend. Nicht alles geht kaputt, ne? So, Google Ads funktioniert dann immer noch wunderbar und wenn eine Click-ID dranhängt, ist die auch immer noch da. Also es ist nicht alles an Attribution im Eimer, aber alles, was eben an Verweisquellen hängt bei der Erkennung, das ist natürlich völlig daneben dann.
Genau, von daher meine Empfehlung tatsächlich deine Erweiterung und direkt ohne Neuladen der Seite.
So ist es. So, dann rüber zum Check-in. Da
du warst unterwegs. Kleinigkeit. Du warst richtig.
Ich war viel unterwegs. Ich war tatsächlich unterwegs in dieser einen Woche für meine Verhältnisse sehr viel, weil es war das SEA Camp und anschließend noch das Measure Camp Amsterdam am Wochenende. Und ich habe mir beides gegeben. Das SEA Camp in Jena war wieder sehr erfreulich, fand ich. Auch wenn da zum Beispiel Latze zu Tode getragen wurde, also zu Grabe getragen wurde. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ne? Also das Conversions ermitteln aus Logfile-Daten. So, das geht jetzt aus mehreren Gründen schon nicht mehr. Nicht nur der Consent-Mode hat es kaputt gemacht, sondern auch die Regulierung. Aber alles in allem war das wieder eine schöne runde Veranstaltung, auch wenn Tracking jetzt nicht wirklich im Vordergrund stand. Im Measure Camp Amsterdam stand natürlich dann trotzdem Tracking wieder sehr im Vordergrund. Und was ich bemerkenswert fand, außer dass es wieder prima war, Leute zu treffen, zu netzwerken und so, das ist natürlich auch immer so ein bisschen wie so ein Klassentreffen der Tracking-Branche. Es gab erstaunlich wenig oder erfreulich wenig KI-Themen. Also wenn man auf irgendeine andere Konferenz geht im Online-Marketing-Umfeld, gibt's ja eigentlich kaum noch einen Vortrag, wo nicht irgendwie KI zum Thema gemacht wurde. Mhm. Und hier war es eigentlich, na klar, gab's auch so ein, zwei Sessions, wo man irgendwas mit KI zu tun hatte. Aber das war nicht das dominierende Thema, fand ich ganz interessant.
Ja, vielleicht, weil wir es einfach schon länger haben auch.
Also ja, aber es gilt ja für alle anderen Bereiche auch. In den
Tools.
So. Also geh dieses Jahr auf irgendeine Konferenz und du wirst bevorzugt irgendwie KI-Themen im Titel finden.
Vermutlich.
Und das wird jetzt auch die nächsten Monate nicht anders sein, nehme ich mal an. Aber da, in dieser Measure-Blase ist das tatsächlich irgendwie nicht so. Wie auch immer. Also kann sein, dass es so ein Gewöhnungsding ist, ne? Dass man so, weiß ich nicht, alle möglichen Sachen, die man so auf der Cloud-Plattform mit Modellen tolle Sachen machen kann, hat man alles schon irgendwie durchgespielt und jetzt widmet man sich wieder dem Tagesgeschäft.
Möglich. Ja, vielleicht auch, wenn man es einfach Analyse nennt und nicht einfach noch KI dahinter packt oder davor. Dass wenn du das in BigQuery-Daten und irgendwelche Zahlenreihen fortführst und so oder ja. Die Nutzererkennung von Google Analytics 4 oder sonstiges, ist ja auch alles das, aber halt nicht das Label dran. Okay.
Das dazu, das war dann der kurze Rückblick. Und jetzt eine traurige Nachricht. Die GTM-Tools sind Geschichte. Die beliebten GTM-Tools von Simo, die gibt's nicht mehr. Ich muss aber gestehen, dass ich sie schon ganz lange nicht mehr gebraucht habe.
Ich auch nicht. Also ich habe die auch
schon ein Jahr bestimmt. Viel mehr mit vorbereiteten Containern, JSON-Exporten arbeite und die dann importiere. Wenn man die gleiche Nomenklatur verwendet, kann man die Dinger ja nachher gut zusammenführen. Weiß ich nicht, E-Commerce nachimportieren und so weiter. das ist in letzter Zeit so meine Vorgehensweise geworden, deswegen vermisse ich sie nicht. Ist aber trotzdem schade, war ja wirklich lange ein sehr beliebtes Werkzeug. Und ich habe es auch sehr ausführlich genutzt, um Container zu klonen, Teile aus anderen Containern zusammenzusammeln und einen neuen Container draus zu bestücken. Das liegt aber, also es hat vielleicht auch verhindert, dass man sich tatsächlich mal die Mühe macht, was braucht man überhaupt. Ne? Nachher habe ich das tatsächlich gemacht und so ist eher dieses JSON-Modell entstanden.
Ja, cool.
Ich habe auf jeden Fall geschrieben, Online-Tool oder Sheets. Ich glaube, die Sheets-Erweiterung, die tut's weiterhin noch.
Weil da mussten ja, also er hat's ja abgeschaltet, nicht weil er irgendwie keine Lust mehr hat, sondern einfach, weil der Code so alt war und die API nicht mehr sauber funktionierte und so, dass er halt gesagt hat, das muss einfach ausgehen. Aber ich glaube, er hat einen Nachfolger gefunden, will er, glaube ich, bald verkünden, was danach jetzt passierte. Und er hat ja gleich auch mal, also so ein GTM-Tool in Google Sheets drin gehabt. Und da habe ich geprobt, dass er das sozusagen damit auch beerdigt, weil das wird ja die gleichen Probleme haben mit der API, schätze ich.
Na, dieses Google Sheets-Ding war ja ein bisschen was anderes. Das hat ja die Daten abgerufen. Dann konntest du zum Beispiel Notes eintragen oder was auch immer, also Änderungen machen und das dann wieder irgendwie hochladen. Ist das so ein bisschen anders, als sich einen Warenkorb zusammenzustellen aus mehreren Containern.
Ja, aber wenn er die gleiche Library genutzt hat.
Ich habe es hauptsächlich zu Dokumentationszwecken genutzt, das Ding. Ja. Weil es besser war, in einem Google Sheet irgendwie Notes zu erfassen und dann hoch zu pushen, statt das irgendwie bei den einzelnen Elementen im Tag Manager zu machen. Aber auch das wird man vermissen können. Es gibt inzwischen so viele Lösungen, die auf die Tag Manager API aufsetzen. Wahrscheinlich kann man für all das irgendwelchen Ersatzdinger finden, wenn man sie braucht.
Ja.
Wenn ihr sie kennt, teilt sie uns mit. So. Dann hast du ein Zitat von mir zum Anlass genommen, das hier in den Check-in zu packen.
Genau. Du hattest nämlich zum Zusammenhang mit deinem Video zum Event Repeater das Zitat gehabt, wenn Software eine Anleitung braucht, ist sie zu kompliziert. Und da bin ich halt dann eher der Meinung, dass man wenig, also es ist für die Software eine Anleitung braucht, ja, aber dass die meisten Probleme gerade im Marketing und Online-Marketing halt dadurch entstehen, dass die Leute halt den Kontext dahinter nicht verstehen. Und dann brauche ich halt mehr die Anleitung für den Kontext als für die Software.
Ja, steht also das, interessant, dass das tatsächlich zu mehr Kommentaren geführt hat, als der Inhalt selber sollte ja nur als Anleitung gemeint sein, als Einleitung gedacht sein. Aber das ist ein Zitat, was mir in meiner Vergangenheit, ich habe in meinem früheren Leben, habe ich ja sehr viel mit Software zu tun gehabt, tatsächlich schon, ist mir ein paar Mal begegnet. Und was die Aussage dahinter eigentlich wahrscheinlich meint, ist, dass viel Arbeit vermieden wird, sich um das benutzerfreundliche Abbilden von Prozessen in Softwareprodukten oder vielleicht auch heutzutage auf Websites, wenn man es übertragen will, wenig Gedanken dazu macht, wenn man sagt, wir haben ja ein Handbuch geschrieben.
Mhm.
Und ich habe das immer als Anlass und Anreiz genommen zu sagen, also ich würde schon, klar habe ich auch Handbücher geschrieben, das habe ich sogar gerne gemacht, Dokumentationen zu schreiben, aber man sollte so wenig wie möglich da reingucken müssen. Gerade wenn man jetzt irgendwie Ergänzungen macht, ne? Wenn man einem Bestandsanwender irgendwie ein Update gibt, dann sollte das nicht, bloß weil es jetzt irgendwie gerade hip ist, das in einem völlig anderen Design machen. Das habe ich alles schon gesehen in Softwareprodukten.
Mhm.
Oder dass die Bedienung komplett umstellen oder hier ist der eine Datepicker und da ist der andere und man muss an verschiedenen Stellen in Produkten auf unterschiedliche Weise Datum auswählen oder so ein Schnickschnack. Und das ist natürlich vermeidbar, ne? Weil sagt der eine, Hygienefaktoren, ne, muss man nicht drüber reden. Mhm. Aber man findet das ganz oft. Und das sind dann die Dinge, die dann Software unnötig kompliziert machen. Und da war ich dagegen. Und deswegen fand ich dieses Zitat nicht völlig falsch. Polarisieren wollte ich damit aber nicht. Haben wir, glaube ich, jetzt noch genug darüber geredet, wenn es so ein bisschen off-topic ist.
Nee, ich finde es ja genau passt, weil es genau zu Google Analytics oder auch zu Pivot Pro oder zu allen anderen Tools passt. Weil die Tools sind halt nicht zu kompliziert, sondern das Wissen dahinter fehlt meist, um sie zu bedienen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde allerdings schon, dass Google Analytics 4 die Messlatte schon sehr hoch hebt. Ja, also ich finde viele Produkte zur Webanalyse intuitiver bedienbar im Vergleich zu Google Analytics 4. Da liegt nicht alles daran, dass die Leute mit falschen Konzepten im Kopf in das Produkt reinkommen.
Na, viel. Come on. Also da bin ich tatsächlich der Meinung, wenn ich halt Channel Grouping oder wenn ich die Conversions nicht verstehe, die Attribution nicht verstehe, dass sie auf Nutzer, Session und Conversion basieren kann, dann bin ich eh verloren in dem Tool. Und dann hilft mir das Tool auch
klar,
nicht. Und das,
ne?
und das kann das Tool dann auch nicht erklären, sondern du musst erstmal die Datenerfassung verstehen, bevor du sozusagen dann sagst, das Tool ist zu kompliziert, sondern eher, ich habe sozusagen das Grundkurs nicht, um das zu verstehen.
Ja, aber diesen Erklärungsbedarf haben andere Produkte halt nicht. Ich verstehe
nehmen wir Buchhaltungssoftware für Steuerberater. Ja. Da würde ich nichts von verstehen. Da gehöre ich auch nicht hin, weil ich das Konzept dahinter nicht gut genug verstehe. Und Analytics-Produkte sind halt nichts für jemanden, der das mal kurz aufmacht. Also können sie nicht sein.
Ja, na gut, war vielleicht jetzt ein falsches Beispiel, weil genau das haben wir gemacht. Wir haben kaufmännische Software für Nicht-Kaufmänner gemacht. Die sollten dann ihre Buchhaltung damit erledigen können, ohne ein Buchhalter zu sein. Insofern haben wir uns genau dieser Herausforderung damals gestellt. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ich fand sie auch gut, aber trotzdem musste man verstehen, was man da tut. Mit irgendwelchen Buchungskonten und irgendwelchen Kontorahmen und sonstiges. Sonst hat man es ja nicht geschafft.
Ja, ja. Deswegen haben wir auch einen Support betrieben und Handbücher geschrieben. Ne?
Genau. Darum hatte ich das zum Beispiel auch genauso gewählt, Markus.
Ja, ja. Wunderbar. Gut, Haken dran.
Ja.
Jetzt fragst du, ob Piwik Pro ein Hype ist oder super cool. Wie genau, darf ich die Frage verstehen?
Das ist eher so ein Gedanke gewesen. Piwik Pro kommt immer mehr und jetzt war Brian Clifton hat, glaube ich, was dazu gemacht, zu seinen Sachen und so. Finde ich super spannend. Und ist das aus deiner Meinung, ist das jetzt irgendwie ein Tool, was Zukunft hat? Oder ist das eher so retten, was bisher Webanalyse war? Oder was ist das für dich so? Weil du ja auch viel damit machst.
Also für mich ist das der legitimste Nachfolger für Universal Analytics, den man anbieten kann. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es so groß im Aufwind ist, weil es halt sehr ähnlich ist von den Konzepten her, von der Oberfläche, von den Reports, vom Aufbau. Das Tool an sich ist hochgradig agil, wenn es darum geht, neue Features umzusetzen. Die haben sich ja gerade die Basis komplett neu geschrieben. Ne? Da ist, hat man auch irgendwann drüber geredet, 0% Piwik Code noch drin, also vom alten, von der gemeinsamen Basis mit Matomo. Es baut sich gerade aus zur CDP. Wenn man die wesentlichen Funktionen hat, man dann das CDP zu nennen, ist aus Sicht von anderen CDP-Anbietern vielleicht irgendwie hochtrabend ausgedrückt. Aber es ist eben auch, es sind halt Anfänge, da passiert sehr viel. Es gibt Unterschiede zu sagen wir mal, dem typischen Google-Tool-Stack, die ich nicht geil finde, aber andere sind total sinnvoll. Also, wenn man da so ein bisschen offen ist, glaube ich, um deine Frage zu beantworten nach Zukunft steckt da ganz viel drin, weil ganz viel Commitment dahinter steckt. Da passiert ja auch ganz viel. Es wird ja im Moment eher, es werden ja Leute aufgebaut, nicht abgebaut.
Mhm. Ja? Und also, okay, hast du zwei Beispiele, einmal eins, für was ein cooles Feature ist, was GA4 nicht hat und eins, was sie sozusagen in die andere Richtung gehen?
Boah, da muss ich jetzt überlegen, was ich gerade in letzter Zeit irgendwie genutzt habe, wo ich mich also du hast zum Beispiel, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, vergiss das. Dürfen wir die Frage zurückstellen, sonst muss ich jetzt zu lange nachdenken.
Ah, ungern, aber okay.
Ungern, ja. Ich weiß nicht, also die Verknüpfung zum Beispiel mit einem Consent Management ist einer der Vorteile, die wir vorher schon mal angesprochen haben. Als wir früher schon mal über Piwik Pro geredet haben, ne? Du hast eben dieses Gesamtkonstrukt aus Tech Management, Consent Management und der Webanalyse an sich. Du hast da ordentliche Funktionen, um mit Consent und irgendwelchen Datenlöschanfragen und so weiter umzugehen. Das ist da alles eingebaut. Also Datenschutz ist da viel größer gedacht, sagen wir mal so. Du kannst mit Piwik Pro aus Sicht der Leute, die es nutzen, eben auch dann Daten erheben, wenn keine Zustimmung da ist. Das ist ein großer Vorteil. Das ist ja das, was Matomo eben als Karte ausspielt. Ne? Wir haben 100% der Daten. Können halt nur nicht unendlich lange attribuieren. Das gilt bei Piwik Pro genauso. Und als drittes die Custom Reports. Ich finde die Custom Reports eigentlich ganz prima. Zur Not macht man da mal aus einer Metrik eine Dimension oder umgekehrt.
Okay.
Du kannst da kombinieren, was du willst, ähnlich wie man das in Explorations machen kann, aber ohne vorher eine Explorations-Schulung gemacht zu haben.
Mhm.
Reicht dir das?
Ja.
Gut. Kriege ich jetzt noch nicht mal was für. Mach hier den Markenbotschafter. Ja, was soll das? So, und dann hast du uns einen letzten Teil in den Check-in geschrieben, der, glaube ich, ganz sinnvoll ist. Nämlich, wenn wir jetzt schon eine 125. Folge haben, könnten wir ja mal ein, zwei Learnings droppen hier an der Stelle.
Genau. Also ich glaube, unser größtes Learning ist eigentlich möglichst wenig Technik, oder? Möglichst wenig Tools dafür. Das heißt, keine Aufzeichnungstools, die irgendwie was kaputt machen können oder aus Versehen nicht aufzeichnen können, auch wenn das alle jetzt so hypen und so. Wir sind ja jetzt glücklich mit unserer Lösung, wo wir im Notfall immer unsere lokale Spur haben und das ist schon relativ lange und soll man wieder ein bisschen tunen, aber halt möglichst wenig von der Technik ablenken lassen. Auch wenn das nicht immer klappt.
Aber also der Qualitätsgewinn ist einfach so gering, dass es sich nicht lohnt.
Das ist eher
Hobby dann. Groß am Toolset zu bauen.
Ja.
Und das Risiko steigt eben mit dem Einsatz solcher Tools. Ich meine, wir haben mit wie vielen verschiedenen Setups gearbeitet? Wahrscheinlich 7, 8,
also
unter 10. Aber wir haben schon Dinge ausprobiert. Dann ist hier was schiefgelaufen. Ich erinnere an die Folge, wo wir den Timo Aden zu Gast hatten und alle gedacht haben, Mann, was sind das für unfreundliche Typen, weil die denen dauernd ins Wort fallen. Und das lag einfach nur daran, dass diese Aufnahme nachher völlig asynchron irgendwie zusammengewürfelt wurde, da vom damaligen Tool. Hab schon den Namen vergessen, war aber, glaube ich, irgendwas mit Z.
Ja, Zencaster.
Ja, Zencaster, genau. So. Und dann haben wir diese Lektion halt auf die harte Tour lernen müssen. Und jetzt haben wir hier Audacity, was es seit 700 Jahren gibt oder so, für die lokale Aufnahme. Und den Rest machen wir jetzt mit Zoom.
Ja.
Und keine Spezialtools. Und ich finde, so schlecht sind die Podcasts jetzt nicht. Wir haben wir müssen jetzt hier kein OBS-Studio dazwischen packen, wir haben keine tollen Soundeffekte, die wir da reinhängen und so. Brauchen wir ja aber zum Glück auch nicht. Ja, so. Also natürlich kann man für manche Podcasts, und wenn man jetzt dauernd irgendwie Gäste drin hat und noch Werbung reinschneiden wird und so, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Schnickschnack betreiben. Aber wenn es doch hauptsächlich um den Content geht und man kann den so aufnehmen, dass man es auf der anderen Seite noch verstehen kann, dann ist das, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
Ja, und das Wichtigste war für uns, wir wollen nicht schneiden. Also nee, wir können, also das ist ja auch so, und darum brauchen wir diese Tools, wo man schneiden kann, uns toll halt auch nicht. Mir war gerade noch was eingefallen. Ist jetzt weg.
Während du nachdenkst, also es einfach zu halten, ist auch einer der Gründe, warum wir es geschafft haben, es durchzuhalten.
Ja. Ach so, Auphonic.
Der Aufwand drumherum ist halt minimalst.
Ja, seit Anbeginn benutzen wir Auphonic zur Nachbearbeitung, was man nochmal schön ein bisschen Sound rausholt und so. Und halt, wir nehmen immer in zwei Spuren auf. Das ist eigentlich so unsere Prämisse, ist eigentlich in zwei Spuren aufnehmen, weil man dann die Qualität ja auf jedem Kanal einzeln dann zusammenpacken kann.
Okay. Das
hast du noch ein Learning sonst?
Wenn ihr auch podcasten wollt. Nein, ich glaube nicht. Man sollte Bock drauf haben.
Ja, und machen.
Und ich würde es nie, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, und ich würde auf die Idee kommen, das alleine zu machen, dann wüsste ich, dass ich das nie so lange durchhalten würde. Also das zu zweit zu machen, ist auf jeden Fall auch ein super Gewinn.
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ohne dich hätte ich auch so lange nicht durchgehalten. Da hätte es vielleicht so lange gehalten, wie mein Online-Shop-Podcast, der hat unter 10 Folgen, glaube ich, gehabt. Schon lange her. Ja. Ich habe nur ein letztes in den Check-in gepackt, und zwar das leidige Thema immer wieder AVV. Wenn man Menschen mit Google Analytics 4 oder mit dem Google Tech Manager unter die Arme greift, wünschen die sich immer eine AVV. Wie ist aktuell bei dir der Status? Machst du eine AVV?
Nein.
Okay, weil ich hatte letztens wieder die Anfrage, und dann haben die dann gesagt, ja, aber die Datenverarbeiter, die stehen gar nicht drin, die dann die Daten verarbeiten. Sag ich, wir verarbeiten ja auch keine Daten. Und dann nach mehreren Tagen Rücksprache hieß es dann, okay, dann brauchen wir auch keine AVV mehr. Weil die glauben immer, dass
also
wir
also bei Google Tag Manager kann ich schon gar nicht verstehen. Mhm. Bei Google Analytics muss man eventuell mal diskutieren. Es kann auch sein, dass es gute Gründe gibt, das zu machen, aber es lohnt sich nicht für einen Auftrag, wo ich 4 oder 8 Stunden irgendwie dran arbeite, einen Anwalt erst 700 € Kosten generieren zu lassen, damit wir irgendwelche Verträge schließen können. Das ist einfach wirtschaftlich unsinnig, und deswegen tue ich das auch nicht.
Ja, und darum ist, also es dürfen ja in Google Analytics auch eigentlich keine Daten reinlaufen, die persönlich sind, dass sie darunter fallen
würden. Nee, das ist genau der Punkt. Ne? Ja. So, also wenn man es richtig implementiert hat, dann ist da nichts drin. So, wenn es jetzt heißt, wir machen ja ein Audit, um zu gucken, ob alles richtig machen und dann auf gut Glück eine AVV vorher zu machen. Aber nee, wie gesagt, der Aufwand lohnt sich eigentlich nicht.
Darum eher nein zum AVV.
Ja.
Okay, das wäre unser...
Ich habe auch nicht den Auftrag, Daten zu verarbeiten.
Ja.
Ja, so.
Ja, aber mit Lukas Studio sagen dann einige, sag ich auch, da wird nichts verarbeitet. Ja, und der Tech-Manager sowieso. Und ich sage immer, der Tech-Manager ist ein Stück dummes JavaScript. Das weiß einfach nichts und kann auch nichts. Also von sich aus. Ja. Manchmal wohnt es auch dann da, wo auf der gleichen Domain. Wohnt es manchmal auch da. Selten, aber manchmal.
Okay. Juti.
Gut, dass
Let's
du darüber geredet
hast. Let's talk about GA4.
Genau, GA4. Du hast dich geärgert.
Ja, ich find's doof, dass der ganze Werbungbereich weg ist, wenn ich kein Google Ads Konto habe. Also es ist ja nicht so, als hätte man da, wenn man ein Google Ads Konto hat und man kommt da wieder rein, kann man ja eben auch Attributionsmodellvergleich machen, sich Pfade, typische Conversion-Pfade anschauen, Pfadlängen und so weiter. Als wäre das tatsächlich nur etwas, was Google Ads interessiert. Ich habe verstanden, dass man jetzt diese Schlüsselereignisse gibt, die Conversions nur noch im Zusammenhang mit Google Ads nennen will. Aber auch vor den Bereichen Schloss zu hängen, erschließt sich mir überhaupt nicht. Man hat im Prinzip allen Nicht-Google Ads-Anwendern ein komplettes Teilmenü und Funktionalität genommen, die vorher auch da war. Und ich habe schon nicht kapiert, warum man uns Attributionsmodelle nehmen musste, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr kapieren. Kannst du es mir erklären?
Ich habe diesen Bereich noch nie gemocht. Ich habe den in der täglichen Arbeit tatsächlich, den Werbungbereich, eigentlich nie benutzt. Ich wüsste nicht, wofür.
Man braucht ihn auch nicht oft, aber warum muss man ihn wegnehmen? Es gibt ja immer noch Leute, die genau das brauchen. Und ich habe es zumindest immer mal gebraucht, wenn wir darüber geredet haben, ist jetzt datengetrieben cool oder uncool, konnte man da mal reingehen und sagen, guck mal, hier, so groß ist der Unterschied. Zwischen datengetrieben und Last Click, bevor wir anfangen zu diskutieren. Wir reden hier über 2% plus, hier 7% minus, auf sehr niedrigem Niveau, ne, basierend auf 10 Conversions oder was?
Ja, aber das hast du ja jetzt auch fast mit sitzungsbasiert und conversion-basiert. Wenn du conversion-basiert datengetrieben hast, kannst du auch vergleichen.
Ja, aber den Bericht zu haben und drauf zeigen zu können und zu sagen, hier, jetzt können wir aufhören, uns Sorgen zu machen oder die Diskussion, ist das Geld nicht wert, was die Zeit dauert. Das war halt immer schon ganz praktisch oder eben zu sehen, tatsächlich haben wir hier eine lange User Journey, haben wir wechselnde Kanäle, kommen die Leute tatsächlich über Paid und nachher über Direct und kaufen wie Schwein. Das kann man da eben sehen. Und jetzt kann man es nur sehen, wenn man ein Google Ads Konto verbindet. Finde ich Banane.
Okay, ja, das stimmt. Das könnte man tatsächlich anders lösen.
Gut. Jetzt habe ich schon Schlüsselereignisse gedroppt. Du bist dran.
Genau, genau. Bei mir sind die Schlüsselereignisse angekommen. Endlich heißen die wichtigen Ereignisse in GA4 nicht mehr Conversions, sondern Schlüsselereignisse oder Key-Events. Ich finde es ja sehr sinnvoll. Ja. Haben wir schon oft noch darüber geredet. Ja. Jetzt ja, sind die schon, da. Ja. Und ich habe meine Folien im Seminar ausgetauscht und kann jetzt sozusagen jetzt auf Schlüsselereignisse gehen. Ich finde es super. Aber das
ich fand es auch total super gestern. Gestern habe ich noch eine Schulung gegeben. Dann habe ich den Bericht zu Conversions gesucht. Den gibt's nicht mehr. Fand ich auch super.
Ja, 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 ja.
Also, habe ich ein bisschen wie ein Idiot da gestanden, aber hey, passiert.
Ja? Naja, also ich habe ganz am Anfang meines Seminars habe ich immer eine Folie, wo drauf steht, gestern sah es noch ganz anders aus, weil das immer passieren kann bei Google und Google Analytics generell, dass plötzlich Funktionen auftauchen, die so nicht gedacht oder so aussehen sollten. Von daher, Business as usual. Das
zu Schlüsselereignissen. Ob wir es lieben oder nicht, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern.
Genau. Dann kurze Info, der GA4 Measurement Protocol Dingsbums hier vom David Vallejo. Dieses Client-Ding, das wirft Fehler, wenn man es in der Cloud-Function hochwirft, nur kurz, das ist kaputt. Wird auch nicht repariert. Das finde ich immer schade, wenn man so Sachen hat, die im öffentlichen Repo liegen und dann nicht reagiert wird, wenn die nicht funktionieren.
Ja, das heißt, es wird nicht repariert? Hat David das schon gesagt? Ich werde es nicht weiter pflegen, oder?
Naja, ich glaube, die erste Meldung ist jetzt irgendwie 4-5 Monate alt, dass irgendwie in der Package.json ist ein Fehler drin oder das haut nicht ganz hin und dann, das müsste angepasst werden und dann wird es wieder funktionieren. Das ist alles.
Okay.
Also nichts Gefährliches, aber das ist generell immer so, ich scheue mich immer davor, Sachen zu veröffentlichen, wo ich dann weiß, auch ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie 1, 2, 3 Jahre weiter pflegen werde, bin mir nicht sicher, oder ob ich das nur für mich nutze.
Ist ja eigentlich nicht so seine Art.
Das hat mich ja auch gewundert.
Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn in Amsterdam fragen können, er war nämlich da.
Ja, und weil es auch eigentlich...
Ich habe sogar ein Selfie mit ihm gemacht, aber wenn zwei Leute, die nie Selfies machen, ein Selfie machen, dann ist das so scheiße, dass man es nicht benutzen kann. Sie sehen dann beide völlig grenzdebil aus auf dem Foto.
Ja.
Ja, nee, schade. Ja gut, aber vielleicht kommt da noch was. Ist ja eigentlich nicht so seine Art.
Genau.
Wenn man es für eine Cloud-Function hochlädt, also wenn ich das Ding jetzt einfach im Browser benutze, um Daten zu senden, tut's das dann noch oder nicht?
Ja, dann tut's das noch.
Okay.
Aber sobald du es automatisch kompilieren benutzt, dann nicht mehr. Also sobald du dann sozusagen das Bauen dann sozusagen...
Gut, wenn jemand herausgefunden hat, woran es liegt, dann soll er ein Issue aufmachen oder
ein
Pull-Request oder so, ne? So. Ja, dann passiert da bestimmt auch irgendwas.
Ja, aber sind drei offene Pull-Requests und ich glaube, 2 Issues melden das schon. Von daher finde ich es nur halt eine kurze Meldung.
Okay, nutzen es nicht.
Schade ist. Genau. Gut.
NotSet ist kein Bug, sagst du.
Genau.
So.
Das ist, ja.
Was motiviert dich zu dieser Aussage?
Weil wir können es einfach jetzt jeden Monat drinstehen lassen am besten. Weil immer wieder steht hier, ich möchte kein NotZ haben in meinem Analytics, ich finde das doof, das ist ein Fehler, wieso steht da NotZ? Und in den meisten Fällen ist dieses Notset super, weil wir hatten in Universal das Problem, dass sobald eine Dimension nicht gefüllt wurde, die ganze Zeile nicht mehr angezeigt wurde.
Eben, jetzt kriegst du Daten mit Notset. Ja. Ist doch prima.
Und dann weißt du, dass da was fehlt.
Manchmal ist nicht Notset. Ja.
Ja.
So, schaue ich auf Search Term, ist der fast überall Notset, außer bei View Search Results zum Beispiel.
Ja, 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 ja. Darum, Notset ist super. Das ist nichts, wo man sich ärgern muss. Okay, bei Landing Pages ist es nicht ganz so geil, aber ansonsten bei allen anderen ist es eigentlich tatsächlich in den meisten Fällen so geworden.
Also natürlich willst du es an bestimmten Stellen nicht haben. Eigentlich alles, was Session-bezogen ist, so wie die Landingpage oder Quelle Medium und so, ne, dann möchtest du eigentlich schon wissen, wo kam jemand her. Wenn er Notset steht statt Direct None, ist tatsächlich irgendwo wahrscheinlich was schiefgelaufen beim Tracking. Ist immer noch ein Indikator für Fehler. Aber dass Notset irgendwo steht selber, ist kein Fehler und oft sehr, sehr sinnvoll, weil es eben, wie du schon richtig sagst, darum geht, uns möglichst alle Daten zu geben. Auch die, wo eine bestimmte Dimension, auf die ich gerade gucke, nicht belegt ist. Mhm. Wenn ich sie in Kombination mit anderen Dingen anschaue. Oder auch wenn ich nur auf Metriken schaue und nur die eine Dimension ist nicht besetzt, möchte ich wissen, wie viel ist passiert auf meiner Website im betrachteten Zeitraum, wo halt genau diese Dimension keinen Wert hatte und trotzdem gab es Nutzer, Sitzungen, Tritra und Trulala.
Mhm. Genau, und das war halt bei Universal bisher nicht so und jetzt in GR4 von der ist ein cooles Feature.
Ja, muss man, finde ich auch völlig okay. Fundstücke, du darfst anfangen.
Genau, kurzer Hinweis auf einen Artikel von Cardinal Pass, dass die Universal Analytics Daten sich unterscheiden von denen von GA4. Logisch, sind zwei verschiedene Tools. Reading Time 2 Minuten, also kleines Lesen, dieses Schreiben mit ein paar Zahlen dazu, wie weit sich das unterscheidet, das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Plus, minus ist es ähnlich.
Das war's schon. Alles klar, die nächste Nachricht ist eine, die euch nicht überraschen sollte, wir bringen sie trotzdem. Die Third-Party-Deprecation wird nochmal verschoben. Will meinen, nicht 2024 keine Third-Party-Cookies mehr in Chrome, sondern möglichst früh 2025. Der Grund ist nicht Google, sondern der Grund sind tatsächlich Beschwerden, auch von Aufsichtsbehörden und Industrievertretern, die gesagt haben, wir kommen nicht klar.
Ist verrückt, oder? Gerade weil es
nur noch einen kleinen
Anteil der Nutzer betrifft. Also
ja. Ja, also was heißt ein kleiner Anteil der Nutzer? Also Chrome ist immer noch der dominante Browser, ne, in vielen Bereichen.
Ja, ja, aber halt, ja.
Ne, aber es ist halt der einzige, der Third-Party-Cookies hat und die eben Vertreter von Industrie und sonst irgendwas, wenn ihr das jetzt macht als Letzter, dann geht unsere Welt kaputt.
Nee, lass mich mal kurz den Satz beenden. Also, wenn ihr das so macht, dann fällt den Leuten auf, dass wir gar nicht sauber das nachverfolgen können. Weil, also nichts ist einfach als Third-Party-Cookies, oder? Und die haben halt noch keine Lösung. Und die hatten ja auch irgendwie nur 10 Jahre Zeit dafür.
Ja, nee, Lösungen gibt's halt keine. Aber klar gibt's Lösungen, ne? So, es krabbelt immer ganz viele Lösungen aus der Privacy-Sandbox, bevor die dann eine Schippe vor die Birne kriegen und tot zusammenbrechen. Ja. So, da wird irgendwann mal irgendwas überleben, vermutlich, als Ersatz. Und wir haben ja die wunderschönen gehashten personenidentifizierbaren Informationen, die wir als Ersatz von A nach B schicken können. Das ist nicht toll.
Ja, ja, aber halt immer nur, wenn du groß bist und ansonsten wie klein Remarketing ist vorbei komplett.
Ja.
Würde ich sagen. Ja.
Ich kenne auch eine Welt ohne Remarketing, die hat sich auch gedreht. Wenn es wirklich völlig wegfällt. Wenn ich jetzt in der Industrie arbeiten würde, fände ich scheiße, aber so im Großen und Ganzen funktioniert die Welt auch ohne Remarketing.
Ja, und die Dinosaurier sind auch ausgestorben.
Ja.
Leider.
Jo, dann habe ich zum Thema Third Party überhaupt noch mal was gefunden, wo ich denke, das kann man wirklich mal teilen, weil bei Pivik Pro im Blog, da steht immer eine ganze Menge, was sehr Pivik Pro-lastig gefärbt ist. Aber den hier, den finde ich echt vollumfänglich und sehr hilfreich. Für alle, die so ein bisschen tiefer blicken wollen, warum reden wir überhaupt über dieses ganze Third-Party-Cookie-Problem und wo ist das Problem überhaupt, wenn die nicht mehr da sind, hat Pivik Pro da meines Erachtens ein ganz gutes Kompendium hingelegt. Deswegen verlinke ich das auch nochmal hier direkt zum Third-Party-Thema. Ist ein Brett.
Ach da, ja.
Boah. Aber wie gesagt, das ist ein umfangreiches Nachschlagewerk für alle, die sich darüber informieren wollen, warum die ganze Welt irgendwie durchdreht und wir jetzt Third-Party-Cookies wieder nicht verschieben können und überhaupt, warum ist das überhaupt Thema? Wenn man das gelesen hat, weiß man eigentlich alles über Third-Party-Cookies und deren Nutzen und die
Probleme. Guter Hinweis, ja. Okay.
Jod. Dann habe ich das Thema da was reingepackt, aber genau, du darfst mal gerne.
Achso, ich darf mal gerne, genau. Consent funktioniert nicht. In den meisten Fällen ist sie kurz vorm, was wir ja schon wissen. Consent-Management ist nichts, was man der Aushilfe oder dem Aushelfenden oder der studentischen Hilfskraft unbedingt anvertrauen sollte. Die Consent-Management-Plattform bedienen sollte, in-house liegen. Und weil das alles nicht so gut funktioniert, du hattest ja auch schon genügend Vorträge dazu, hat jetzt eine Studie festgestellt, das geht gar nicht so gut.
Genau, ne? Und da sind dann eben so Zahlen drin, die uns sagen, dass bei, also erstmal gibt es einen gewissen Anteil von Leuten, die haben einfach überhaupt keinen Consent-Banner, spielen aber trotzdem was aus. Das ist schon traurig genug. So, bei denen, die einen Consent-Banner haben, kannst du bei 57% die Cookies nicht vernünftig ablehnen, ohne irgendwie einen zweiten Layer zu gehen oder durch irgendwelche Reifen zu springen. Und bei weiteren 32%, also genau, das waren die, die gar nicht erst fragen. Und 65% der Seiten, die eine Wahlmöglichkeit anbieten, lassen dich Nein klicken, tracken aber trotzdem.
Ja, das ist.
Und das passt genau irgendwie in den Grund, warum ich zum Beispiel dieses Consent Management und Tech Management E-Book geschrieben habe und warum ich diesen Vortrag jetzt ein, zweimal schon gehalten habe. Es ist kompliziert. Mhm. Selbst wenn jeder seinen Teil meint, richtig gemacht zu haben, greift es in der Regel nicht vernünftig ineinander und dann passiert nicht das, was man eigentlich haben will. Die Zahlen stützen jedenfalls meine Bauchgefühl erhobene Zahl von über 80% der Consent-Implementierung sind auf die eine oder andere Weise Käse. Mhm.
Und wenn ich mich richtig erinnere, gehört zur DSGVO auch irgendein Paragraph, wo drin steht, dass man es prüfen muss, ob es funktioniert, was man da macht.
Da steht bestimmt eine ganze Menge drin, klar. Mhm.
Von daher ist das.
Also eigentlich müsste jeder so eine Checkliste mal abarbeiten.
Und das immer wieder. Und nicht nur das einmal. Also nicht
bei jeder Änderung.
Nicht normal, ja. Ja, schöne neue Welt. So, egal. Consent.
Ja, Consent Management. Ein mieses Thema. Reden wir über was Lustiges, nämlich über Debugging-Tipps. Also allgemeine Debugging-Tipps. Nicht nur Consent Management, sondern wie kann ich ein Tracking-Setup debuggen. Ich habe einen Beitrag gefunden, der zwar das Debugging für PIVIC Pro speziell beschreibt, also welche Möglichkeiten man da hat. Und natürlich gibt's nur an PIVIC Pro den PIVIC Pro Tracking-Debugger. Ich fand aber auch den ganzen Rest drumherum, also das, was schaut man sich überhaupt an, warum und warum schaut man vielleicht an verschiedenen Quellen, ne? Was löse ich aus, was wird gesendet, was wird empfangen und so und wie gehe ich mit allgemeinen Debugging-Tools wie der Browser-Konsole oder mit David Vallejos Analytics-Debugger um, finde ich einen ganz schönen Leitfaden dazu, wie man ein Tracking-Setup debuggen kann von außen und von innen, mehr oder weniger.
Apropos kurze Frage, wenn man nach Google Analytics Audit googelt, gibt es 1 Million Ergebnisse. Wenn ich nach PIVIC Pro Audit google, gibt es kein echtes Ergebnis. Geht PIVIC Pro von alleine? Ist das immer richtig oder wird es aber nicht überprüft? Sarkastisch gefragt.
Nee, ich glaube, das liegt tatsächlich an der Masse, ne? So. Und wenn ich das Produkt ein Audit verkaufen würde, Webanalyse Audit, würde ich wahrscheinlich auch eher von Google Analytics Audits reden. Weil ich davon einfach mehr verkaufen kann als PIVIC Pro Audits.
Ja, darum.
Aber wenn es darum geht, irgendwie ein Tracking-Setup aufzubauen oder auszubauen oder sonst irgendwas, dann mache ich für PIVIC Pro oder Batomo oder andere Tools genau das Gleiche, was ich im Prinzip auch für den Google-Stack mache. Und das ist da zum Beispiel für PIVIC Pro auch ganz ordentlich beschrieben, finde ich.
Mhm. Okay.
Gut. Nächster Punkt.
Ist ein GTM-Template, darfst du sagen.
Darf ich machen, okay. Ja, es ist eigentlich nur ein Wort der Warnung. Ich will jetzt nicht sagen, wenn man Tech-Templates von Herstellern von Consent-Tools im Tech-Manager überhaupt braucht, ist das schon eine halbe Bankrotterklärung. Aber mir ist es halt lieber, wenn nicht der Tech-Manager gebraucht wird, um ein Consent-Tool auszuspielen. Genauso ungern habe ich es eigentlich umgekehrt, aber das hat andere Gründe. Aber wenn man denn mit einem Tech-Template arbeitet, dann unter gewissen Voraussetzungen Vorsicht, wenn ihr mit OneTrust arbeitet als Consent-Manager und das Google Tech-Manager Tech-Template für OneTrust verwendet. Weil es da unter gewissen Umständen Probleme gibt. Welche Umstände das sind und welche Probleme werden euch beschrieben bei MeasureMinds im Blogbeitrag. Das soll dann reichen. welches Problem es gibt. Im Detail müssen wir hier, glaube ich, nicht erklären, weil nicht jeder mit OneTrust arbeitet. Und die, die mit OneTrust arbeiten, ich habe auch eine Website, wo OneTrust läuft, die benutzen wahrscheinlich das Tag-Template nicht. Ich habe das zum Beispiel
und
noch
die haben auch genügend andere Probleme.
Andere Probleme. Da kommt jetzt noch eins dazu. Ja, muss man sagen, OneTrust ist jetzt nicht das Tool, wo ich von allen Kunden höre, Mann, bin ich froh, dass ich das habe. Mehr kann ich dazu jetzt auch gerade nicht sagen.
Okay. So, du hast jetzt was reingedroppt dazu, Funnel Reports.
Ja, das habe ich eigentlich beispielhaft genommen für diese ganzen anderen Grundlagenartikel, die jetzt Monat für Monat immer wieder irgendwie aufpoppen. Und wo wir letztes Mal schon einen Sammelhinweis gemacht haben, dass die gerade ganz fleißig sind. Das ist eben noch einer bei Cardinal Pass und ausgesucht habe ich den über die Funnel Reports. Weil Funnel Reports auch etwas sind, wo man die Explorations für lieben kann.
Ja, aber ich mag die nicht, die Funnel Reports. Die mag ich nicht. Weil die immer auf Nutzern basieren. Ich hätte die manchmal tatsächlich einfach nur für einen Checkout. Und wenn der Nutzer morgen wiederkommt, dann habe ich den zweimal drin. Also macht es alles ein bisschen schwieriger, die aufzubauen.
Ja, gut. Stimmt. Dafür gibt es aber so schöne Vorteile, wie es werden jetzt, du kannst in den Funnel Reports auch sowas, so Fragen beantworten, wie lange dauert es, wann 1-2 sitzungsübergreifend, auch in Tagen und sowas. Mhm. Das war vorher immer schwierig. Das kannst du jetzt durch dieses Einblenden von Timings zum Beispiel ganz einfach beantworten.
Ja,
Funnel Reports sind schon, wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, sind die gar nicht so uncool.
Nee, ich finde die ja auch cool. Nur diese Fokussierung auf Nutzer als Metrik, als sozusagen.
Ja, das ist, bringt viele Vorteile, es kommt aber eben mit einigen Nachteilen.
Gibt's ich hätte gerne auch Sitzungen da einfach nur als Möglichkeit, nicht nur Nutzer.
Ja.
Das ist das. Weil das halt ja tatsächlich beim Kaufprozess und so schon, oder beim Bezahlprozess halt schon schwierig ist, wenn ich das über mehrere Sitzungen dann habe. Man muss ja so ein Dreck gefolgt und so ein Quatsch alles machen. Nicht ganz so schön. Ja.
Oder 5 Minuten oder so. Und dann ist er mal einen Kaffee trinken gegangen und fällt er aus dem Funnel raus. Ja, ich sehe das Problem. Ja,
so. Schmerzen. Aber nichts Schlimmes.
Gut. Dann sind sie halt nicht perfekt. Aber ich finde sie trotzdem eines der Highlight-Features. Vor allen Dingen, wenn man sie über die Bibliothek tatsächlich in den Reporting-Bereich bekommt. Das würde ich mir von anderen Explorations auch wünschen, aber mit Funnel-Reports.
Alle.
Ja. So, und dann eben auch eingerückt, auch bei Matomo ist wieder ganz viel passiert, die schreiben ganz viel, also bloß, wenn wir jetzt hier nicht dauernd darauf hinweisen, heißt das nicht, dass da nichts passiert, aber es hat für mich immer alles so ein Werbegeschmäckle, die scheinen da einfach einzelne Features bewerben, beleuchten und verkaufen zu wollen. Wenn ihr Matomo nutzt, dann habt ihr den Blog wahrscheinlich selber abonniert und ihr lest das auch, ohne dass wir euch darauf hinweisen. So, dann haben wir nochmal Doppelschlüsselereignisse sind im UI angekommen. Wie es aussieht, zum Beispiel bei Metrika im Blog, haben wir schon drüber geredet, können wir überspringen.
Und dann hast du noch was zu Content Mode versus Offline Conversions?
Genau.
Ein Video?
Ich habe ein Video gemacht, in dem ich ein wenig besorgt in die Zukunft von einzelnen Funktionen blicke, zum Beispiel den Offline Conversion Import, den man im Moment noch ganz einfach machen kann aus Matomo, auch wenn man keine Zustimmung hat und so weiter und da gar keine Konsenssignale mit einsenden kann. Das wird aber wahrscheinlich bald ein Ende haben. Ich halte das jetzt einfach für eine Übergangsphase, in der wir noch stecken. Und für alle, die mit Offline-Conversions in der einen oder anderen Art und Weise arbeiten, egal wie sie angeliefert werden, über eine Zapier-Integration direkt aus dem CRM, weiß der Geier wie, überprüft, inwiefern das zukunftssicher ist und ob ihr da unterscheiden könnt, ob ihr Zustimmung hattet oder nicht, weil es wird in Zukunft keinen Sinn ergeben, Offline-Conversions hochzuladen, bei denen keine Zustimmung da ist. Und dann gibt es nur zwei Optionen, man lässt es bleiben oder man lügt. Das macht das Ganze zu nur noch einer Option, man lässt es bleiben.
Aber da bist du ja mehr bei Google Ads auch drin. Ist das nicht auch, wenn ich die Offline-Conversion, hänge ich nicht an der Session mit dran?
Nee, du gibst ja bei den klassischen Offline-Conversions, die so per Upload rübergegeben werden, gibst du ja nur eine Google-Click-ID als Identifier.
Okay, gut, also nur das tatsächlich. Okay.
Und wenn du es über die API machst, dann lieferst du entweder die Google-Click-ID oder die WBRAID oder GBRAID. Da kannst du auch diese alternativen Identifier anliefern, was bei dem Upload nicht geht. Aber es kommt immer noch darauf, es läuft darauf hinaus, dass ich den Click-Identifier anliefere. Und dass die Verarbeitung künftig nur dann stattfindet, wenn ich Ad-User-Data und Ad-Personalization beide auf Granted stellen kann in diesem Upload oder auch, wenn ich es über die API anliefere. Und das kann man in vielen Szenarien einfach nicht. Wie zum Beispiel bei Latze. Ne? So im Logfile weiß ich einfach nicht, ob jemand Zustimmung gegeben hat oder nicht. Also kann ich nicht mehr einfach aus Logfiles irgendwie Conversions rausholen und hochladen, was ich vorher machen konnte. Kann ich jetzt immer noch, muss aber lügen, wenn ich da All Granted reinschreiben muss.
Naja.
Kommt man nicht in den Himmel. Schlecht.
Du könntest ja den das Logfile-Ding anpassen.
Also ja, theoretisch könnte man das machen, aber dann kann man es auch wieder aus irgendwelchen Tracking-Setups und so weiter auslesen. Ne? So, das war ja eigentlich eher so ein technischer Proof of Concept und ein Minimum, der man tatsächlich nur den Identifier einliefert. Man kann auch über die API oder über den Upload ohne Click-Identifier arbeiten, indem man, also NS-Conversion for Leads ist das Stichwort. Da kannst du auch E-Mail-Adressen und sowas anliefern, aber da ist wahrscheinlich vorher schon niemand auf die Idee gekommen, das ohne Zustimmung zu machen. Insofern ist da die Gemengelage so ein bisschen anders. Aber viele Schnittstellen bedienen sich halt dieses Offline-Conversion-Imports. Nicht nur Matomo und der E-Tracker, auch andere Systeme machen das. Und selbst wenn ich es beim E-Tracker nur da mache, wo ich nach Zustimmung gefragt habe, in der Regel habe ich nach Zustimmung für Analytics gefragt. Da jetzt irgendwie Add-User-Data und Add-Personalization einfach auf Granted zu stellen, ist schon ein bisschen problematisch, würde ich sagen.
Ohne immer der Datenschutzexperte
zu sein.
Ja.
Ja. Ja, also dieses Problem, jetzt unnötig lange, weil das ist das, was ich im Video sage, auch nochmal im Video zum Nachgucken. Okay. Damit sind wir fast am Ende angekommen. Wir haben die 7-Uhr-Ecke, die bis heute Morgen noch leer war. Aber haha, da ist was drin.
Genau. Ich habe es noch gar nicht richtig durchgelesen. Es geht, glaube ich, hauptsächlich darum einfach, dass mit dem Consent-Mode, mit dem Advanced-Consent-Mode, dass der Server-Side-Gul-Tech-Manager die Dinger da gar nicht weiterreicht. Korrekt? Hast du es gelesen?
Ja, jein. Es ist so, wenn ich keinen Server-Side-Gul-Tech-Manager habe, dann sind die Google-Ads-Tags, die ich zum Beispiel dann im Browser ausspiele, die feuern ja, die refiren selber, wenn sich die Consent-Lage
ändert.
Also
genau.
Haben die erst gefeuert im Advanced-Consent-Mode und es kommt danach irgendwann mal ein Granted zustande, dann feuern die nochmal. Und damit dieses Verhalten nachgebildet werden kann, wenn ich das Ads-Tagging nur über einen Server-Side-Google-Tag-Manager ausspiele, kommt ein ganz normal aussehender, fast ganz normal aussehender GA4-Hit daher, weil der Server-Side-Google-Tag-Manager halt auf GA4-Hits hört. Aber dieser Hit wird gar nicht an GA4 weitergegeben. Das heißt, das GA4-Tag, also der GA4-Client empfängt ein GA4-Event, macht daraus auch Event-Data, schnick, schnack, schnuck. Auf der anderen Seite würde dann eigentlich das GA4-Tag auch feuern, tut es aber nicht, weil dieser Request gar nicht für GA4 gedacht ist. GA4 kümmert sich ja auf andere Weise darum, die Sache zusammenzunähen, sondern es dient nur dazu, ein Trigger-Event zu haben, ein eingehendes Signal, was dann einem eventuell vorhandenen Google-Ads-Tag mitteilen soll, was es tun kann, dass jetzt Consent da ist.
Mhm.
Und wahrscheinlich, würde ich vermuten, ich weiß gar nicht, ob es drin steht, geht dann eben dann aus dem Browser wieder ein Request raus, ne? Weil der Server-Side-Google-Tag-Manager den Browser dazu instruieren kann, Requests zu versenden, wenn da ein G-Tag drin wohnt. Und das ist da beschrieben.
Ja. Und das wird halt nicht ändern.
Meine ich, nach dem Überfliegen so verstanden zu haben. Wenn da was ganz anderes drin steht.
Dann kommt das in der nächsten Folge.
Dann kommt das in der nächsten Folge. Schön. Gut, damit sind wir durch die Fundstücke.
Durch die digitale Welt wären wir durch. Kommen wir jetzt zur Welt, wo Bäume sterben.
Genau, die Welt, wo Bäume sterben, obwohl man das danach auch digital bekommen kann. Aber egal, es geht um ein Buch, und zwar Fundamentals of Analytics Engineering, An Introduction to Building End-to-End Analytics Solutions. Will sagen, nicht nur der Titel, auch das Buch ist Englisch. Ich habe es ein bisschen blind empfohlen, weil ich es bisher nur durchblättern konnte. Davon gehört habe ich auf dem Measure Camp Amsterdam, weil Dümke de Wilde, einer der Autoren, selber auch da war. Und so bin ich an dieses Buch geraten. Und ich empfehle es euch jetzt einfach mal blind, wenn ihr euch ein bisschen nicht, das hat nichts mit Webanalyse verstehen zu tun, sondern es geht tatsächlich um Analytics Engineering, um Toolstacks, um Tritra und Trulala. Wenn das was für euch ist, dann könnt ihr euch das Buch kaufen. Und wenn ihr das gekauft habt, dann müsst ihr noch euren Kaufnachweis hochladen und dann gibt's auch ein DMA-freies PDF oder E-Book.
Genau.
Aber die Bäume sind halt trotzdem schon tot.
Genau, es gibt aber ja auch ein Kindle, es gibt ein Taschenbuch, gibt ja alles Mögliche. Und ich bin hellhörig geworden, als ich Pact gelesen habe als Verlag, weil die habe ich vor hunderten von Jahren, habe ich mit denen schon mal von den Sachen gekauft. Und die haben nämlich ein Abo, wo die ganzen Bücher drin sind. Für, ich glaube, meine, ich habe vorhin nachgeschaut, für einen 10er im Monat kannst du wahrscheinlich auch das Buch dann bei denen im Abo anschauen. Da hast du Zugriff auf alle
Bücher. Das habe ich gar nicht gesehen.
Du warst auch bei Amazon, von daher, da steht das nicht. Mhm. Aber bei Pact Publishing direkt, die haben viel so Programmierbücher und so. Wer so viel lesen möchte, ist das so eine Audible für Bücher.
Kann man sich vielleicht auch mal angucken.
Ja,
Nicht steht hier zwar nicht meinem Affiliate-Link, aber...
Tut mir leid. Dafür hat man Zugriff auf 7000 E-Books, sehe ich hier gerade, und 15 Euro im Monat kostet es aktuell. Eigentlich ein sehr nettes Konzept. Aber wer es nur auf seinem
Kindle haben möchte... Das klingelt so ganz, ganz leise im Hinterkopf, was so, als hättest du das schon mal irgendwann erwähnt, aber ich habe es wieder vergessen. Klingt ja eigentlich gar nicht blöd. Nee. Aber ich mag halt tatsächlich sowas gerne anfassen. Mir fehlt dann sonst das Haptische. Ich brauche ein Buch. Ich bin alt. Okay.
Ja.
Apropos alt. About You sucht einen Senior.
Ein Senioren.
Genau, es wird ein Senior bitte zu About You. Nein, es gibt einen ganz spannenden Tracking-Job bei About You, der zu besetzen ist. Und deswegen wollte ich den hier auch in unserer etwas eingeschlafenen Jobs-Ecke einfach mal teilen. Es gibt bestimmt noch andere Jobs, aber ihr lasst es uns nicht wissen. Und deswegen weisen wir nicht drauf hin. Aber das... Da würde ich Bock drauf haben, wenn ich nicht was mache, wo ich eh schon Bock drauf habe.
Ich schaue es mir gerade mal parallel mal an.
Ja, mach das. Ich fange schon mal langsam an, über Termine zu reden.
Ja.
Wir haben auch gar keine großen Überraschungen bei den Terminen. Ach so, hast du Feedback zum Job? Willst du aber überlegen, ob du den machst?
Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir tatsächlich zu viel. Zu viel unterschiedlich.
Ja, so sind Jobausschreibungen. Niemand wird 100% davon erfüllen, weil du musst ja eine eierlegende Wollmilchsau sein. Du musst dieses durchwerden und das und dann noch programmieren und bla und
Du musst vom Client-Side auf Server-Side umstellen, Quality Assurance musst du machen, Automated Tests, Setup.
Nichts davon machst du alleine bei About You. Kannst
davon aus. Dashboards bauen auch noch. Ja, aber Senior macht man es wahrscheinlich tatsächlich nicht alleine, wie du sagst. Das ist wahrscheinlich einfach dann. Ja.
Also Termine. Wir haben die Koks Digital, hatten wir letztes Mal schon darauf hingewiesen, am 27.06. im schönen Bochum. Den Analytics Pioneer Summit am 14.09. in München, statt eines Measure-Camps in München. Auch da haben wir schon darauf hingewiesen. Und neu hinzugekommen ist für den 9. Oktober der Analytics Summit. Das Ding, was früher
Analytics Summit hieß.
Ganz groß war und wo die Challenge, die Analytics Challenge stattgefunden hat, wo du auch mal einen fetten Pokal mitgenommen hast und ich nie. Grummel. das Ding gibt's halt immer noch, jetzt in etwas kleinerem Rahmen und dafür aber auch Streaming-Tickets. Wir weisen einfach nochmal drauf hin, aus alter Verbundenheit an die Veranstaltung.
Okay, sind die nicht mehr in der Location?
Ich glaube nicht, dass das noch im Curio-Haus ist. Also war es zumindest in diesen ersten Neuauflagen nicht. Einmal war es ganz klein, glaube ich, im Trecken-Office, einmal irgendwie woanders. Vielleicht sind die jetzt auch wieder im Kugel raus, weiß ich nicht. War ja einmal sehr schön und lecker. Ja. Da.
Ich finde das so schnell gar nicht, weil ich manchmal wissen sie, wo Bilder davon gesehen haben. Kann sein, dass das woanders war. Das war.
Ja, das waren dann auch schon Hamburg. Die Termine.
Hamburg steht da.
Ja, Hamburg. Kurierhaus ist in Hamburg. Mhm. Gibt's aber noch ganz andere viele Sachen in Hamburg. Das sind
die Elfi. Die Elfi zum Beispiel. Sagen. Die Elfi gibt's auch in Hamburg.
So, kurzer Blick auf die Uhr. Guck mal, wir sind 55 Minuten ungefähr. Ja.
Ich hab's gefunden, es ist im Curio-Haus.
Ja, na, guck mal, dann.
Guck mal, zumindest Empfehlung, da auf der Ticketseite steht das zum Beispiel. Nette Location.
Ja.
So, okay. Gut. Dann sind wir durch, oder?
Da sind wir durch mit unserer 125. Folge. Es wird keine 126. in diesem Monat geben. Das heißt, wir beschränken uns auf diese News-Folge. Mehr schaffen wir jetzt nicht. Ein Ding wollen wir jetzt gar keins mehr aufnehmen. Wir hatten auch eins geplant und haben es auf den nächsten Monat verschoben, also lasst euch überraschen.
Genau. Dingeling, kein Ding.
Nee.
Abspann.
Und damit sind wir raus. Feedback wie immer, ihr wisst Bescheid. Es gibt Shownotes bei Termfrequenz, wo ihr die ganzen Links bekommt, da könnt ihr auch gerne kommentieren. Nicht nur der Tom, aber auch der Tom. Hallo Tom. Ihr könnt also dort kommentieren. Ihr könnt uns liken, wo auch immer ihr wollt, Facebook und sonst irgendwas. E-Mail sendet ihr bitte an podcast@analytrix.de, wenn ihr es nicht über irgendwelche Kommentarspalten ausdiskutieren wollt, was immer ihr mit uns besprechen möchtet. Und damit bis zum nächsten Monat.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.